Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch heute aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host, einen sehr guten Freund, Niklas Guttenberger, der in Berlin sitzt und euch unseren Gast heute vorstellen darf.
Ja, wir hatten ja schon einige besondere Gäste bei uns mit sehr, sehr spannenden Lebensgeschichten, Produkten, Dienstleistungen, Innovationen im Immobiliensektor. Heute haben wir eine sehr besondere Person, nämlich dich, lieber Alex. Und wir haben gesagt, ja, wir müssen jetzt einfach mal eine Folge machen, wo wir gemeinsam mal durchgehen, wo liegt denn dein Schwerpunkt eigentlich? Also was hast du mit Immobilien denn überhaupt zu tun? Warum machen wir den Podcast hier? Und was ist gerade so los in der Finanzierungswelt? Von daher, ja, sag doch erstmal, wer bist du und wo kommst du her?
Genau, ich bin Alex. Ihr habt meine Stimme wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal vernehmen dürfen. Geboren bin ich im schönen Brandenburg in Neuruppin, aufgewachsen zum Großteil in Schleswig-Holstein, zum Studium der Psychologie dann nach Dresden gezogen, so 2015 und seit 2016 selbstständig, auch primär im Finanzbereich und jetzt seit knapp 5-6 Jahren fast ausschließlich im Finanzierungsbereich. Das bin ich und die Frage ist, was interessiert dich?
Ich finde immer am spannendsten, wenn das jetzt nicht so ganz eine lineare Karriere so ist. Das heißt auch natürlich, welche Learnings kann man daraus ziehen für sich selbst? Und deswegen würde mich da auch zuallererst mal interessieren, welcher Anteil von deiner Arbeit jetzt im Finanzierungsgeschäft hat noch was mit Psychologie zu tun? Also wie kannst du die beiden Felder aktuell miteinander verknüpfen?
Ich würde das vielleicht ein kleines Stück erweitern und einmal so ein bisschen erzählen, wie führt eigentlich das eine zum anderen. Weil das mag unintuitiv wirken und das verstehe ich total, aber ich glaube, wenn man einmal den Weg gehört hat, dann ist es deutlich besser nachvollziehbar. Und zwar war es bei mir früher so, ich wollte eigentlich in der Schulzeit, ich war immer gut in Mathe, ne? Also mein späterer Mitbewohner meinte auch mal zu mir, Alex, du wärst auch lieber eine Zahl in einem Mathebuch gewesen, also da hatte ich immer einen massiven Hang zu. Und ich habe damals schon in der Schulzeit 6-mal die Woche Nachhilfe an meine Mitschüler gegeben und hatte dann nach der Schulzeit das Glück, mir aussuchen zu dürfen, was ich und wo ich studieren möchte. Und ich habe als Kind massiv viel Faszination am Bösen gefunden. Also ich habe ungefähr jede Gefängnisdokumentation gesehen, die es damals gab. Ich habe sogar Leuten in Kasten Bier gewettet, dass sie mir keine neue Gefängnisdokumentation senden können, weil ich die alle schon geguckt habe. Fand Kriegspsychologie mega spannend. Habe ungefähr alle NCIS-Serien geguckt, die es jemals auf dem Planeten gab, Mentalist etc. und wollte eigentlich Profiler werden. Das war so ein bisschen mein großer Wunsch. Und damit bin ich in die Psychologie gezogen. Dann habe ich im ersten Semester festgestellt, in der Vorlesung, dass dieser Job des Profilers, den ich eigentlich so spannend fand, nicht existiert. Also es gibt so 50 Leute, die das in Deutschland machen. Die machen den Job 2 Wochen im Jahr und helfen da der Polizei zum Beispiel. Und den Rest des Jahres schreiben die Berichte für Gerichte, wo die reinschreiben, naja, wenn der Papa zu sehr über seinen Dos getrunken hat, dann haut er seine Kinder zu doll. So, deswegen sollte er nicht mehr mit denen interagieren. Und das fand ich weder lockend noch spannend noch gut genug und habe mich dann immer mehr in so den Bereich Psychopathie, Soziopathie reingearbeitet. Ne? Also wo haben die meisten Psychopathen etc. Und die meisten gibt es halt nur mal in der Finanzwirtschaft. Und das hat sich mit meinem Wunsch, quasi so dieser Faszination am Bösen, das hat da direkt gegriffen. Und da muss man auch sagen, in meiner Familie gab es zum Thema Geld massiv viel Schmerz. Massiv viel Schmerz. Also mein Vater ist gestorben, da war ich 4,5, da war er 36 an Krebs, das war so ums Jahr 2000. In der Krise darunter rum hat meine Familie eigentlich alles Ersparte verloren in irgendwelchen Investitionen. Ein halbes Jahr vor dem Tod meines Vaters hat ihm irgendein AWD-Typ versucht, noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu verkaufen, die wieder geleistet hätte, noch irgendwas Sinnvolles getan hätte. Also da ist ganz viel Schmerz mit dem Thema Geld gewesen. Und ich fand aber die Ressource eigentlich immer spannend und so habe ich mich in den Bereich langsam reinbewegt und habe nebenbei vieles ausprobiert. Also ich bin so ein bisschen so ein menschliches Schweizer Taschenmesser, habe ich häufiger das Gefühl. Also ich habe Japanologie noch nebenbei ein bisschen gemacht im Studium. Ich habe in der Forschung gearbeitet, um zu gucken, ob Forschung was ist, weil ich sehr gerne auch Leute was beibringe, Leute auch lehre. Habe dann festgestellt, Paper schreiben. Ist gar nicht meins und habe aber meine Liebe darin gefunden, Menschen ein Thema näher zu bringen, was für die meisten so ein K.O.-Thema eigentlich war. Und das war dann das Thema Geld. Und das hat dann so 2016 langsam gestartet und was mir da massiv aufgefallen ist, Ich hatte die ersten 3 Jahre in der Finanzbranche ungefähr 100 Kunden und keinen einzigen, der etwas storniert hat. Das heißt, und das ist sehr selten, ich habe mir dafür sehr viel Zeit genommen. Ich habe massiv viel Zeit investiert. Und mir war das aber enorm wichtig, mit den Menschen eben auch wirklich langfristig was zusammen aufzubauen. Und dann ist mir mit den Jahren immer weiter klar geworden, ich brauche in diesem Finanzbereich etwas, was hochkomplex ist, was sehr viel Kommunikation erfordert, wo ich meine Stärken ausspielen kann und wo ich auch diese emotionale Wichtigkeit, die bei den Menschen eigentlich immer durchschwingt, am besten erfüllen kann. Und für mich ist dann irgendwann der Weg in die Immobilienfinanzierung da ganz klar gewesen, weil man mit den Bankerinnen und Bankern und auch mit den Kunden da eigentlich dauerhaft im Austausch ist, weil es fast immer ein Halbmarathon ist. Das heißt, an irgendeiner Stelle wird es anstrengend, man muss nur wissen, wo. Und man hat aber so einen großen Mehrwert, den man schaffen kann, wenn man irgendwie eine alleinerziehende Mutter in ihre eigene Immobilie doch reinbringen kann und sie damit vor der Altersarmut schützen kann. Oder wenn man Menschen einfach den größten Wunsch in ihrem Leben erfüllen kann und das sinnvoll. Oder wenn man halt auch Kapitallegerinnen und Kapitallegern halt diese Begeisterung an diesem Betongold mit, also unterstützend mit beibringen kann, was jetzt nicht erstmal selbstverständlich ist, dass Investments sich gut anfühlen. Ne? Aber Immobilien haben einfach den Vorteil, du kennst das, du weißt das, jeder, der hier zuhört, weiß das wahrscheinlich. Dieses Anfühlen, dieses Begehen können, dieses sich reindenken, dieses sich reinfühlen, ist eine emotionale Komponente, die ich einfach massiv schätze. Und so, und das ist kurz zusammengefasst, in meiner Arbeit bin ich eigentlich umgeben von Psychologie. Ich habe ein Team, das darf ich führen, also Arbeitsplatzgestaltung, Hierarchiegestaltung, Aufgabengestaltung, Zielgestaltung, das ist ein ganz großer Part davon. Ich habe massiv viele Kunden, mit denen wir viel kommunizieren, für die, die sich immer so fühlen sollen, als wären sie unsere einzigen Kunden, auch wenn wir natürlich wissen, das sind es nie. Und ich habe ganz viele Netzwerke, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die ich massiv schätze und wo ich auch in einem Markt, der sonst so häufig auch schlecht geredet wird, sehr viele super tolle Menschen kennenlernen durfte, denen es wirklich wichtig ist, dass es hier mit Menschen gut geht. Und das ist das, was ich den ganzen Tag über machen darf.
Ja, also ganz lustig fand ich, wo du gerade gesagt hast, dass es so ein bisschen die Faszination fürs Böse war und dann übergeleitet bist in den Banken- und Finanzierungssektor. Was würdest du sagen, welche psychologischen Strategien kannst du jetzt auch noch mit übernehmen? Also in Kommunikation mit Banken, in Verhandlungen, vielleicht auch im eigenen Immobilienankauf. Also was aus dem Psychologiestudium lässt sich gut übertragen, so als kleines Handwerkszeug oder Toolbox für den Immobiliensektor und für Verhandlungen?
Ich glaube, ganz wichtig ist halt auf der einen Seite zu verstehen, dass unser limbisches System und auch unsere Amygdala, also so ein bisschen unser emotionales Zentrum, ist gar nicht so riesig im Gehirn, aber 8 oder 9 von 10 Entscheidungen, die wir am Tag treffen, werden emotional getroffen und danach rational begründet. Ich wiederhole es nochmal, weil es der wichtigste Fakt ist in der Psychologie, 8 bis 9 von 10 Entscheidungen am Tag werden emotional getroffen und danach rational begründet. Das heißt, vor allen Dingen für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, wir ziehen häufig Sicherheit daraus, dass wir uns mit unseren Fakten gut auskennen. Das gibt uns Sicherheit. Aber das gibt nur eine sehr geringe Menschenmenge am Markt Sicherheit. Vielleicht auch Leuten, die diesen Podcast hier hören. Ja, ist wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich einiges an Überschneidung. Und unser emotionales Zentrum im Gehirn, es versteht keine Worte. Es versteht nur Bilder und Tonalität. Also wie ich den Inhalt transportiere und wie ich das skizziere, ist viel, viel wichtiger, als was ich eigentlich sage. Und das führt dazu, und das ist auch wieder dieses, ne, was hat unsere Branche auch für Probleme? Das führt dazu, dass ganz viel Mist am Markt bestehen kann, weil die Leute gut genug reden können. Und das führt auch häufig dazu, dass eigentlich sehr gute Produkte oder Dienstleistungen manchmal so ein bisschen unterm Radar bleiben, weil die zwar eine sehr gute Dienstleistung haben, aber damit nicht genug an die Öffentlichkeit gehen oder sich halt nicht gut genug präsentieren können. Das heißt, ich würde sagen, dieses mit der Stimme zu arbeiten, in Bildern zu arbeiten, mit ganz vielen Fragen zu arbeiten, das sind Sachen, die wirklich alltäglich sind. Und ich würde jetzt vielleicht mal verschiedene Bereiche kurz rausgreifen und mal 2, 3 psychologische Mechanismen damit reinnehmen, die wir auch schon durchgegangen sind. Ich erinnere mich mal damals an deine Preisverhandlung bei den Immobilien, wo es so war, ich will eigentlich bei diesem Preis rauskommen, wo soll ich denn eigentlich anfangen? Na, also es gibt, wir wissen zum Beispiel, es gibt diesen, man nennt es Door-in-the-Face-Technik, also Tür ins Gesicht Schlage-Effekt, könnte man sagen, oder die Technik, dass wenn man einen ersten Preis so niedrig setzt, dass es eigentlich schon beleidigend ist und sich dann im selben Satz nochmal wieder nach oben relativiert, dass der zweite Preis, den man nennt, deutlich, deutlich besser wirkt, als er für sich alleine gestanden hätte. Also wenn du eine Immobilie für 500.000 anbietest und ich sage, naja, ich habe es mal evaluiert, also ich müsste eigentlich rauskommen bei so 380.000. Ich habe da nochmal mit mehreren Banken gesprochen und also vielleicht kriege ich es auf 423.000 gepusht. So, dann ist halt diese 423.000, die eigentlich de facto irgendwie 20% oder 15% Rabatt ist, signifikant weniger schlimm für dein Gehirn, wenn ich dir vorher was viel Schlimmeres mitgegeben habe. Also so eine, das sind so Sachen, die da in dem Alltag der Fall sind. Ansonsten für die Finanzierung an sich habe ich das Gefühl, diese Bürokratie einfacher zu machen und auch emotional einfacher zu gestalten, ist eigentlich das Wichtigste. Und ich habe festgestellt, dass Dinge nur dann schlimm sind, wenn sie die Erwartungshaltung verfehlen. Also wenn man Menschen, also es gab damals so ein Abenteurer, ich weiß nicht, ob es aus Großbritannien war oder Frankreich oder so, und der hat damals eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, hey, wir suchen Leute für eine Antarktis-Expedition, wir brauchen hartgesottene Menschen, die meisten von euch werden nicht zurückkommen, wer hat Bock? Und haben sich wirklich Leute gemeldet. Und die haben das auch durchgestanden, weil sie wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Ja, und Immobilienfinanzierung, ich glaube, wenn man den Leuten mitgibt, guck mal, wir werden 3 bis 5 Mal Unterlagen nachfordern müssen. Banken sind seltsam geworden. Wir haben die Realität und wir haben die Bankenrealität. Und wir müssen eure Realität in die Bankenrealität übersetzen, damit die es verstehen. Und mein Job ist dann auch, die Bankenrealität wieder für euch zu übersetzen, damit das greifbar wird. Also das sind so Grundsätze, glaube ich, die uns in den letzten Jahren relativ stark gemacht haben und die ich auch als großen Vorteil sehe.
Mal der Perspektivwechsel, wenn du selbst oder selbst mit dir verhandelt wird, zum Beispiel im Verkauf der Immobilie oder wie auch immer, wie enttarnst du denn auf der anderen Seite vielleicht auch einen psychologischen Trick des anderen oder wie verhinderst du, dass eine sehr, sehr wichtige Entscheidung dann eine von diesen 8 bis 9 emotionalen Entscheidungen ist, weil eigentlich willst du natürlich bei einer wichtigen Entscheidung ja, dass es eine rationale Entscheidung ist und gut überlegt wurde vorher.
Ich glaube, du hast gerade das schon sehr, sehr gut benannt. Du möchtest nicht, dass das eine emotionale Entscheidung ist, sondern du möchtest, dass es eine rationale Entscheidung ist. Das ist eine Grundannahme, der ich nicht so zustimmen kann, weil menschliches Verhalten einfach sehr emotional und irrational geprägt ist. Ich glaube, und das ist halt das Wichtige, je besser man sich zu Hause vorbereitet, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe zu einer Verhandlung und ich möchte eine Immobilie erwerben und ich weiß, ich rede da jetzt heute mit dem Verkäufer, als Beispiel, dann muss ich mir meine ganzen Hard Facts, also was ist mein Limit, was ist mein echtes Limit, dessen muss ich mir bewusst sein, bevor ich da in dem Gespräch bin. Also diese Entscheidung muss schon vorher getroffen worden sein. Und das ist auch das, was wir halt bei den Leuten machen, die wir bei Finanzierung begleiten. Wir geben denen häufig Zugriff zu ThinkImmo zum Beispiel, worüber die halt Zugriff haben auf ganz viele Plattformen. Und wenn die ihren Besichtigungstermin haben, dann wissen die schon im Besichtigungstermin über uns, was ist die Immobilie wert, aus verschiedenen Plattformen gewertet, was wäre die monatliche Rate, mit der sie rechnen müssen, damit sie in dem Moment dann ihre Emotionen wirken lassen können, ins Gespräch gehen, sich reinfühlen und dann nur noch der Bauch entscheiden muss, okay, ja oder nein. Und ich glaube, dann, und das ist halt, da kann man wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen, also diese so Verhandlungsgespräche oder halt Austauschgespräche, das ist immer ein Tanz. Und ein Tanz hat keinen vorgefertigten Anfang und auch kein vorgefertigtes Ende. Und ich glaube, das ist das, was mein allgemeiner Vorschlag wäre, Fakten quasi vorher schaffen und dann sich in den Moment reinlehnen können und auch wirklich da sein können. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Wenn ich mir erst im Moment überlege, was die Immobilie wert ist in meinem Kopf, dann werde ich Schwierigkeiten haben.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist generell auch ein wichtiger Punkt, jetzt unabhängig von Psychologie oder so, dass natürlich die Vorbereitung in vielen Fällen einfach das Wichtigste ist. Vielleicht jetzt mal so der Sprung rüber in dein eigentliches Hauptthema Finanzierungen. Wie generell würdest du dein Portfolio oder die Objekte einschätzen, die du finanzierst? Also ist es die Wohnung eher, ist es ein Einfamilienhaus, sind es eher Mehrfamilienhäuser? Worauf liegt denn dein größter Fokus und was machst du vielleicht auch am liebsten oder am besten? Was ist da so dein Kerngebiet?
Man muss sagen, wir sind gewachsen am meisten eigentlich in den Krisenjahren, 22, 23, 24, wo der Rest des Marktes abgebaut hat, wo alle in sich zusammengefallen sind. Ich habe ungefähr 60-80% Kapitalerlegerinnen und Kapitalerleger als Kundinnen und Kunden. Ich habe auch sehr viele Projektentwickler, Maklerinnen, Makler von extern dran, also für die ich wirklich nur der Finanzierer bin für deren Kunden. Das heißt, jetzt im letzten Quartal lag unsere durchschnittliche Darlehenssumme nur bei 180.000. Das spricht halt für kleinere Kapitalanlagenimmobilien im Bereich Dresden und Leipzig. Davon machen wir einfach sehr, sehr viele. Also das ist meistens unser Kerngeschäft. Also wir haben jetzt im letzten Quartal dafür gesorgt, dass unser Eigennutzermarkt tendenziell zunimmt. Also auch deutlich mehr Häuser, Reihenhäuser, größere Wohnungen etc. dabei sind. Wir haben regelmäßig, also ungefähr alle 2 Wochen noch Anfragen für Mehrfamilienhäuser auf dem Tisch. Teilweise auch Neubau von Mehrfamilienhäusern, also auch wirklich größere Tickets, 7-stellig. Ich glaube, ich kriege ungefähr 3 bis 5 Mal im Jahr auch so 7- oder 8-stellige Anfragen, wo wir dann halt Einzellösungen mit den Banken schaffen müssen. Also das ist so ungefähr das. Das heißt, ich würde sagen, der Gros sind Kapitalanleger, der Gros sind Wohnungen und dann verteilt sich das Ganze so ein bisschen. Also wahrscheinlich ist das so 40-60% und der Rest sind halt andere Immobilien. So kannst du es dir dann ungefähr vorstellen.
Ja, so die spannendste Frage, die man natürlich in dem Kontext immer stellen kann, ich sag mal so in den Bankportalen, die Finanzierer so haben, ein bisschen rumzustöbern, mal eine Bank auszuwählen, wie man sich vielleicht ein bisschen vorstellt, ist natürlich wahrscheinlich nicht die große Herausforderung. Das Wichtige ist ja, glaube ich, das Zwischenmenschliche und das Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu haben, vielleicht schon im Hinterkopf zu wissen, an wen richte ich mich da jetzt mit genau diesem Projekt. Das heißt, was machst du dafür, um halt auch individuelle Lösungen zu schaffen? Weil das sind ja meistens die Fälle, wo ein Experte wirklich seinen Expertenstatus auch ausspielen kann.
Die Regeln von Poker sind eigentlich allgemein nicht so kompliziert. Du kriegst Karten vor dich, du musst Chips regelmäßig mal in die Mitte stellen oder es halt auch nicht tun. Du musst ab und zu bluffen, so, und dann musst du am Ende noch Glück haben. Und Finanzierungsgeschäft ist häufiger mehr wie Pokern, ist sehr kommunikationsintensiv, teilweise auch sehr nonverbal. Und du musst die Karten, die du hast, immer bestmöglich spielen. Und deswegen ist der Zugang, und wir haben Zugang zu allen größeren Plattformen, Interhyp, Europace, Baufinex, Forum etc., also haben wir alles. Aber da sind halt 600, 700 Banken drauf. Die meisten Leute haben schon Schwierigkeiten, diese Plattform ordentlich zu bedienen. Dann ist immer die Frage, was sind Sachen, die versteckt sind, die du vielleicht nicht weißt? Also welche Banken können zusätzlich zu den Sachen, die da irgendwie rausploppen, noch interessant sein? Welche Banken haben zusätzlich noch, also ich habe jetzt mit dem Kunden aus Leipzig in Hamburg finanziert und die Bank, mit der ich finanziert habe, war weder aus Leipzig noch aus Hamburg, sondern irgendeine in, ich muss es mal allgemein, Bayern. Und ich hatte noch eine aus Baden-Württemberg und das waren die beiden besten und die wären noch niemals auf der Plattform aufgetaucht. Also das ist halt, dieses implizite Wissen ist das, was bei Finanzierung eigentlich den größten Unterschied macht und das ist eine Sache, wo wir jetzt immer mehr hereingehen. Viele Finanzierer schreiben sich drauf, ja, wir haben 500, 600 Banken. Ja, okay, davon sind pro Fall vielleicht 15 bis 30 relevant. Und dann gibt es halt auch ganz viele Banken, die nicht auf den Plattformen sind. Also wir haben, glaube ich, in Deutschland zwischen 1200 und 1400 Kreditinstituten. Ich habe die Zahl nicht hundertprozentig im Kopf, aber das heißt, wir haben genauso viele, die halt nicht auf den Plattformen verfügbar sind, wie die, die verfügbar sind. Und das ist eine Sache, wo wir uns jetzt noch mehr reinlehnen, dass wir sagen, wir wollen die Möglichkeit bieten, direkt ins Hinterzimmer von der Bank zu treten und dann tendenziell eher vielleicht mit einem Honorar zu arbeiten, weil wenn ich darüber 0,3, 0,5 im Zins besser komme, bei einer Kapitalanlage kann ich auch eine sofort steuerlich absetzbare Honorarstelle mit einbauen in die Finanzierung und mein Anleger ist trotzdem nach 2 Jahren schon besser gestellt. Also da da sind wir gerade massiv dran.
Ein Thema, deswegen haben wir ja diesen Podcast hier auch gemacht, ist ja auch so dieses Thema Nachhaltigkeit und wie kann man in der Immobilienbranche Dinge anders machen, sowohl aus, sage ich mal, purem Eigennutz, aber natürlich auch mit der Weitsicht, was das Ganze dann auch langfristig für die Gesellschaft, für das Land, für die Umwelt und so weiter für eine Auswirkung hat. Leider kommt man dann aber, und die Erfahrung haben wir beide ja auch schon sammeln dürfen, dann oft auch an die Grenzen des Machbaren, was die Finanzierung angeht. Und ich meine, wir brauchen uns auch da keine Illusionen machen, wenn vieles Eigenkapital gefördert sein muss, dann wird es nicht sehr skalierungsfähig sein und dann wird es schwer sein, das in der Immobilienbranche breit auszurollen. Was würdest du sagen, welche Strategien oder inwiefern unterscheidet sich die Strategie dann auch bei solchen Themen? Also wir haben es jetzt bei unserem Thema Mieterstrom, vielleicht aber auch bei Sanierungen oder bei irgendwelchen Dingen, die innovativ sind, was nicht Schema F ist. Wie geht man da dann an eine Finanzierung ran?
Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um nochmal ein bisschen was zu meinem nachhaltigen Background zu erzählen. Also ich bin Teil der Psychologists for Future, also quasi dem Psychologenableger der For Future-Bewegung. Ich habe damals eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimakommunikation mit unserem geschätzten Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an der TU mitorganisiert und auch komplett moderieren dürfen. Ich habe für die Stadt Dresden das Energie- und Klimaschutzkonzept moderiert, wo alle NGOs, die Wirtschaftsvertreterin von der IHK und verschiedenen Wirtschaftsverbänden, die Parteien alle mit an einem Tisch saßen und genau diese Nachhaltigkeitsthemen auch in der Stadt und für die Stadt diskutiert wurden. Das heißt, mindestens für Dresden kenne ich auch die Zahlen sehr, 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 sehr gut. Und wir wissen, mindestens gesetzlich müssen wir viel machen. Und ich meine, ich sitze hier in Sachsen, also ist jetzt nicht unbedingt der Standort, der so in Deutschland so am progressivsten ungefähr wahrgenommen wird, aber da ist trotzdem viel Energie da. Und du hast komplett recht, also wir haben im Finanzierungsgeschäft, wenn es nischiger wird, halt häufiger auch Nischenbanken. Die muss man finden und wenn man die einmal gefunden hat, muss man die ganz, ganz doll festhalten. Also es ist wie so ein Spatz in der Hand. Ja, man muss den schon festhalten, damit er nicht wegfliegt, aber man darf den auch nicht so doll zerdrücken, sonst geht er kaputt. So, und so ist das hier häufig auch. Das heißt, wir haben ja jetzt erst zum Beispiel eine Bank auch neu, die für diese ganzen Wohneigentümergemeinschaftsthemen total praktisch ist, für Mieterstromprojekte, die uns da quasi alles machen kann und die super flexibel da handhabt. Also sowas, wenn man das einmal aufgeschlossen hat, dann ist das ein enormer Mehrwert. Wir hatten das lange Zeit auch mit ein, zwei Banken für den Bereich Photovoltaik. Jetzt stolpern die gerade alle so ein bisschen. Und dann geht man halt mehr auf regionale Lösungen und irgendwer hat meistens Lust auf Geschäft. Und das ist eigentlich das, was im Bankenwesen das Wichtigste ist und ich glaube, warum auch überhaupt auch mein Beruf existiert. Weil es gibt so viele Menschen, die sind seit 20, 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig und wenn immer dieselben Banken für dieselben Sachen gut wären, dann bräuchte es einen Finanzierer nicht. Und die meisten Leute schimpfen über Finanzierer deutlich seltener als über den Makler an sich. Ja, das heißt, also irgendwie scheinen wir im Markt schon mal ein bisschen geschätzter zu sein und das liegt häufig dran, weil wir alle 3 bis 6 Monate ein sich änderndes Bankenumfeld haben, mit dem wir arbeiten müssen und wo wir dann halt auch immer schauen müssen, wie schaffen wir neue Lösungen und wie halten wir die dann nachhaltig am Laufen. Und das ist, um deine Frage zu beantworten, eine Sache, die eigentlich auch im Finanzierungswesen immer mehr Bedeutsamkeit gewinnt und das ist, ordentlich vernetzt zu sein. Man schafft es nicht mehr unterwegs zu sein in Deutschland als Finanzierer, wenn man nicht mindestens mit so vielen Finanzierern vernetzt sind, dass man irgendwie als Gruppe 1000 Finanzierungen im Jahr bewegt, weil sonst hast du gar nicht die Möglichkeit, mit genug Banken gesprochen zu haben. Und das ist eine Sache, auf die wir sehr, sehr viel Wert legen.
Ja, wenn einem dieses Thema auch sehr, sehr wichtig ist, wie uns beiden, und man dann sagt, okay, wir glauben auch daran und sind uns sicher, dass das langfristig einen positiven Impact auch finanziell auf denjenigen haben wird, der so ein Ziel verfolgt, sich ökologischeren Lösungen hingibt und das dann aber halt marktwirtschaftlich für sich auch nutzt. Was würdest du sagen, das aktuelle, sag ich mal, geopolitische Umfeld ist ja nun nicht unbedingt positiver geworden für diese Themen. Also es ist, glaube ich, ja jetzt zum Beispiel die USA, die dann auch aus dem Weltklimaabkommen ausgetreten ist und man ja jetzt auch in Europa merkt, dass es deutlich konservativer in die Richtungen geht. Würdest du sagen, das Thema rückt jetzt in den Hintergrund oder wie würdest du das jetzt auch von der reinen Investmentseite sehen? Also welchen Stellenwert hat das auch noch in der Zukunft und inwiefern verändert sich das auch vielleicht ein Stück weit gerade?
Es gab damals 2 Schuhverkäufer, die aus Großbritannien nach oder irgendwo nach Afrika gefahren sind oder mit dem Schiff gefahren sind damals noch. Und die haben beide einen Brief in ihre Heimat geschickt. Ne, beide Schuhverkäufer, der eine schrieb zurück, total schreckliche Situation, die tragen ja gar keine Schuhe. Und der andere schrieb zurück, geniale Investment Opportunity, die haben noch gar keine Schuhe für sich entdeckt. Und das, was wir immer mehr greifen wollen und auch dürfen, und ich glaube, wir haben dafür auch Folge um Folge gemacht, die genau das zeigt, Leute, die denken, dass Nachhaltigkeit Verlust bedeutet und Verzicht bedeutet, die verlieren. Langfristig. Die verlieren langfristig. Weil Nachhaltigkeit an sich hat ja nicht nur eine ökologische und eine soziale Komponente, sondern eben auch eine wirtschaftliche. Also ich meine, ich habe ja hinter mir diesen Spruch stehen, nachhaltig gemeinsam wachsen und halt nicht schnell Leute ausbeuten, weil der beste Egoist halt meistens ein Teamplayer ist. Und auch da, wenn ich mir angucke, also eure Mieterstromprojekte, wo ich eigentlich immer zweistellig in der Rendite bin, danach würden sich die meisten Leute so die Finger lecken. Ja, und dieselben Menschen, die irgendwie für 5 oder 8% irgendwo in Fonds und ETFs investiert sind, das ist ja auch eine sehr gute Investmentstrategie für viele Menschen. Wenn man denen zeigen würde, guck mal, du kannst einfach nur in der Annahme, dass Leute weiterhin Strom benötigen, wahrscheinlich ungefähr das 1,5-fache bis 2-fache rausholen, dann würden die jetzt nicht sagen, oh ja, stimmt, wollen wir gar nicht machen, weil wir haben überhaupt keinen Bock auf Kredite. Oder wir hatten ja auch diesen einen Teilnehmer hier, wo es um Wärmerückgewinnung ging aus Duschkabinen oder aus Duschen an sich, wo man sich im Jahr 130 bis 300 Euro irgendwie sparen kann und das Ding kostet ein paar hundert Euro und du hast das nach 2 Jahren amortisiert. Na gut, wenn ich ein Fitnessstudio hätte, würde ich mir davon 8 Stück in jedem, also halt in jede Dusche 1 einbauen, um halt einfach langfristig zu gewinnen. Und das ist auch das, was ich als sehr große Chance begreife. Immer wenn sich die Wirtschaft verändert und die Bedürfnisse von Menschen verändern, dann wird es die Menschen geben, die da blockieren, die Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Und das ist auch okay. Viele von denen sind auch schon sehr satt und die wollen sich auch nicht mehr verändern und dann müssen sie es auch nicht tun. Aber gleichzeitig haben wir eine sinkende Anzahl an jüngeren Menschen, die sich hier halt noch positionieren können, indem sie andere, aber auch sinnvolle und bessere Lösungen präsentieren können, an die sich der Markt halt Schritt für Schritt gewöhnen kann. Und wenn man so 10-15% des Marktes erreicht hat, dann kippt der meistens irgendwann und dann werfen sich alle drauf. Und so glaube ich, da wird es ganz, ganz viel geben, was da noch hilft.
Ja, einen Punkt von dir fand ich da auch besonders wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang. Also ein Stück weit ist ja die Aussage auch gewesen, so ein Stück weit antizyklisch zu handeln. Also jetzt nicht zu sagen, okay, gerade ist die Gemengelage so, also mache ich jetzt gar nichts mehr in die Richtung. Denn auch da muss man ja sagen, also das ist ganz schwer zurückzudrehen. Ne? Also wir hatten vor kurzem, ich glaube vor 1-2 Tagen wieder einen Bericht, dass wahrscheinlich die Klimaveränderungen sogar noch schneller sind als bisher angenommen. Und man muss ja auch sagen, gleichzeitig, wir werden um den CO2-Preis hier nicht drum rumkommen und umso mehr Wärmepumpen verbaut werden, umso mehr, selbst wenn ich nicht dran glaube, dass es einen Klimawandel gibt, umso weniger Gaskunden es proportional gibt, umso teurer werden die Netze dort auch. Und wir sehen auch in den Kaufpreisen, dass das natürlich ein Faktor ist. Und ich denke auch für die Finanzierung wird das auch in der Zukunft sicherlich ein Faktor sein. Ne? Wir hatten da ja auch schon, du hast gerade eines der letzten Interviews oder Podcast-Folgen auch mit aufgenommen. Wir hatten ja auch schon mal die Themen Gebäuderessourcenpass, was für Materialien sind da drin und so weiter. Ich glaube, da passiert gerade einfach massiv viel in der Branche und ich glaube, wir sehen uns ja als Branche immer als Leute, die das Ganze durchdringen, die einen sehr guten Marktüberblick haben und so uns einen Vorteil verschaffen und ich glaube, den sollten wir uns alle jetzt nicht verspielen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt, jetzt gerade so zu handeln und da den anderen vielleicht einen Schritt voraus zu sein. Ja, Alex, was wäre dir denn noch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen? Was wäre denn noch ein Thema, was wir noch gar nicht beleuchtet haben und wo du sagst, das wäre aber mal sehr spannend, nochmal mit hier vorzubringen, weil das sonst so ein bisschen hinten runterfällt?
Mein Gefühl allgemein ist, dass fast alles, was mit Finanzen zu tun hat und dazu zählen halt auch Immobilien massiv mit dazu, so wirkt, als hätte das eine riesige Eintrittsbarriere. Und es wirkt auch so, als gäbe es halt ein paar Leute, die sind da mega krass drin und die können dir alles erzählen und du selber, na, du brauchst die. Und das ist auch nicht, das ist auch in vielen Bereichen nicht falsch. Das ist auch in vielen Bereichen nicht falsch. Aber mein größter Wunsch ist eigentlich, eine Sache festzustellen, und zwar den Großteil dieser Branche, der ist hochkomplex. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Der ist aber nicht kompliziert. Also es gibt dann es gibt ganz viele Punkte, die man beachten kann, aber diese Punkte sind für sich genommen nicht schwer nachvollziehbar. Und Immobilien zu lernen, ist wie eine Sprache zu lernen. Das ist Konstanz, das ist auch regelmäßig mal neues Vokabular. Ja, und manchmal muss man auch verstehen, wie so Dinge von links nach rechts rollen. Aber es gibt einen Grund, warum so viele Menschen das Thema auch für sich entdecken und warum man da auch immer weiter tiefer reingehen kann. Und die zweite Sache ist, fast alle Menschen, die mit Immobilien arbeiten, mögen sich selbst und ihre Entscheidung doch durchaus sehr, 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 sehr doll. Und ziehen auch sehr stolz, sehr starken Stolz aus der Art und Weise, wie sie funktionieren und wie sie ihre Entscheidungen und auch ihre Investments treffen. Deswegen gibt es auch Immocation-Stammtische, damit Leute davon erzählen können, was sie da für tolle Deals geschossen haben und sich darüber austauschen können. Und das ist ein total wichtiger, auch einfach sozialer Aspekt. Aber da, ich würde sagen, für alle Menschen, die als Dienstleister hier auch in diesem Markt arbeiten, ist das ein wichtiger Punkt, um daran zu gehen. Also auch zu verstehen, warum macht jemand etwas? Wir hatten jetzt einen Mehrfamilienhauskäufer, der mehr oder weniger gesagt hat, ja, das Objekt ist vielleicht nicht ideal, aber ich habe richtig Bock, jetzt gerade mal 1 bis 2 Millionen irgendwo reinzudrücken und dann mache ich das halt jetzt auch. So, und da halt nicht die Hände über den Kopf zu schlagen, zu sagen, okay, dann das ist aber trotzdem schlecht, sondern zu sagen, okay, ich verstehe dich, ich kann dich greifen. Also so diese menschliche und emotionale Komponente dazu verstehen und zu mitzunehmen, das glaube ich, das sind Punkte, die ich fachlich noch mit reingeben kann, die jetzt, über die wir seltener reden, ja, aber die ich einfach im Daily Doing wahrnehme, die eine unglaubliche Bedeutsamkeit haben, um Menschen hier mitnehmen zu können.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auch dazu, du bist jetzt wir haben jetzt viele Themen mit aufgegriffen, mal ganz kurz zwischendurch, vor allem, weil es ja jetzt mal eine persönliche Folge zwischen uns beiden ist. Wenn ihr uns und den Podcast jetzt schon seit längerem verfolgt, dann bewertet uns auch gerne mal. Das ist auch eine Sache, die immer sehr, sehr wichtig für den Algorithmus ist. Abonniert uns da auch. Da freuen wir uns immer wieder auch über positives Feedback. Und das war mir wichtig, jetzt nochmal zwischendurch mit reinzuholen, bevor wir jetzt zu der letzten vielleicht wichtigsten Frage kommen, die du ja schon kennst. Wenn es noch eine Sache gibt, die du den Zuhörenden mitgeben könntest, und die muss ja, wie du es schon kennst, nicht unbedingt was mit dem Hauptgeschäftsfeld von dir zu tun haben, was wäre das bei dir?
Ich glaube, Immobilien als Investment sind insgesamt deutlich mehr eine Reise als ein Sprint. Ja, also alles, was damit zu tun hat, lebt deutlich, deutlich besser, wenn man sich drauf einlässt, wenn man sich ein Lagerfeuer sucht mit Leuten, denen man gerne zuhört, wenn man da in den Austausch kommt, wenn man regelmäßiger, aber auch mal Zeiten hat, wo man drüber nachdenken kann, was war eine gute Entscheidung, was war eine schlechte Entscheidung. Und ähnlich wie man manchmal an der Wegkreuzung steht und nicht weiß, jetzt rechts rum oder links rum, einfach mal einen der Wege zu gehen und halt zu sagen, okay, was, Nachgang, war es besser, war es schlechter, aber halt nicht stillzustehen. Ich glaube, das sind Sachen, die mir total wichtig sind, weil ich festgestellt habe, die Leute, die besten Fotos schießen, die haben einfach tausende von Fotos in ihrem Leben geschossen. Und es ist nicht eine Person, die versucht hat, über 8 Jahre hinweg ein einzelnes Foto zu schießen. Und so ist das bei uns genauso. Und da auch einfach zu teilen, wenn man Begeisterung in sich trägt. Weil es gibt viele Menschen, die machen einen schlechten Job, aber reden viel drüber. Das ist leider Schund. Dann haben wir viele Leute, die machen einen sehr guten Job und reden nicht drüber. Das ist verschwendet und wir brauchen mehr Menschen, die einen sehr guten Job machen und auch darüber reden, damit die Welt einfach mehr von euch merkt. Ich glaube, das sind die Sachen, die mir besonders wichtig sind.
Ja, danke dir. Und wenn ihr, wie gesagt, auch in der Zukunft informiert bleiben wollt über genau diese Menschen, die sehr gute Ideen haben für unsere Branche und das Ganze in der Praxis schon umgesetzt haben, dann schaltet gerne auch in den nächsten Folgen wieder ein. Ich danke dir, Alex, dass du uns da mal so einen tiefen Einblick gewährt hast, sowohl in dein Geschäftliches, aber auch in das Psychologische und dich als Menschen. Ja, und von daher wünsche ich euch dann noch einen schönen, guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
Vielen lieben Dank.